Hallo und herzlich willkommen, liebe Formel 1 Fans da draußen und schöne Grüße an Bianca und Ralf in die Steiermark. Die melden sich gerade vor Ort, ja, fast aus Spielberg, ihr seid in der Nähe dort. Hi ihr beiden.
Hallo zusammen.
Ja, was Nähe immer bedeutet, ne?
Ja. Wir sind eine Stunde weit weg.
43 Kilometer.
Fast schon in Kärnten.
Ich weiß nicht, wer das Hotel gebucht hat, aber ist ganz nett.
Ja, Kamera hakt ab und zu bei den beiden, aber wir verstehen sie laut und deutlich. Und das ist ja bei unserem Format hier das Wichtigste. Bianca, meine erste Frage, die ich habe. Du hast ein Langarm-Oberteil an. Habt ihr es nicht so warm im Spielwerk?
Nein.
Ach so, täuscht es.
Kein Langarm. Etwas längeren Arm, aber kein Langarm. Okay. Man muss sich ja vor der Sonne etwas schützen.
Besser recherchieren. Nicht behaupten.
Ist abgeschnitten hier in der Kamera. Alles eine Frage der Perspektive. Ralf, auf jeden Fall ein Kurzarmhemd. So schick habe ich dich, glaube ich, auch lang nicht mehr gesehen. Du siehst natürlich immer gut aus, aber in der Garderobe, Ralf, wunderbar.
Red dich nicht um Kopf.
Ich finde das Hotel so, das Hemd so verdammt spießig, aber okay, ich schau's halt mal an.
Ja, Ralf wird sicherlich heute Abend hoffentlich noch ein Deutschland-Trikot anziehen um 22 Uhr das Spiel gegen Ecuador.
Kommen wir jetzt zum Thema?
Ich wollte gerade überleiten, Ralf. So. Also, ihr seid vor Ort, Red Bull Ring, das achte Rennwochenende der Formel 1 steht an, 2 Wochen Pause nach Barcelona. Ja, wir sind am Red Bull Ring in Österreich, aber Bianca meinte schon, ohne Helmut Marko. Warum eigentlich?
Wer antwortet?
Also, Bianca. Erstmal, für uns war es nicht ohne Helmut Marko, weil wir waren gestern Abend bei Helmut Marko, haben ihn getroffen in seinem Hotel, Schlossberg Hotel in Graz. Und es war sehr schön, ihn nach mehreren Monaten, muss ich fast sagen, wiederzusehen. Und insofern, wir wussten, dass er nicht zum Ring kommen wird und haben gesagt, deswegen fahren wir zu ihm hin. Haben gestern Abend mit ihm gegessen, heute früh gefrühstückt. Ja, und wie gesagt, ihm geht's gut. Der Blutdruck ist niedriger, das ist das Wichtigste, die wichtigste Erkenntnis des Tages. Und den Rest kann Ralf erzählen.
Ja, Blutdruck glücklich nicht. Er wollte uns damit wohl sagen, dass die Formel, oder sagen wir mal so, dass er nicht mehr zur Formel 1 geht und nicht mehr für Red Bull arbeitet, vielleicht seinem Körper ganz gut tut. Ich glaube, das war die Message dahinter. Ansonsten hat Sky ihn besucht, das könnt ihr euch auch gerne angucken. Das wird wohl als Interview gesendet. Und unser Besuch war einfach privat. Und er hat sich wirklich gefreut und ich habe mich gefreut, dass er sich gefreut hat. Das habe ich halt richtig gemerkt. Und das ist ja bei so einem, ich sag mal, Recken, der schon andere Zeiten erlebt hat, als die Fahrer noch alle 2 Wochen mindestens im Krankenhaus lagen, sage ich mal, ist er ja gefahren. Also wenn da einer so positive Gefühle zeigt, das heißt dann schon was, finde ich.
Und was auch wichtig ist, Ralf hat auch mal so ein bisschen die Gefühle gekriegt, die ein Fahrer hat, der ins Red Bull Junior Team aufgenommen werden möchte. Denn wir waren ein klein wenig spät dran, haben uns dann noch in Graz verfahren und der Doktor hat gefühlt 20 Mal angerufen und gefragt, wo wir denn endlich bleiben.
Ich habe also keinen Druck, Mann. Also, er wäre Ehrenbürger von Graz, dann soll er mal eine andere Straßenplanung machen. Also wenn das Druck ist.
Genau, jedenfalls habe ich immer gesagt, Ralf, so hat sich Sebastian Vettel gefühlt, als er damals den Test absolvierte, um aufgenommen zu werden.
Ja, er vielleicht, ich nicht. Ich bin ja schon längst aufgenommen. Die Red Bull Pressestelle von Oliver Minzoff hat ja heute schon einen Bericht gemacht. Und also Bild, die haben ja geschrieben, dass er nicht da ist. Das haben sie auch exklusiv ziemlich rechtzeitig heute Nachmittag erfahren anscheinend und haben dann gleich eine Geschichte gemacht. Und ja, die schreiben, wenn ich das richtig verstanden habe, erstmal, er schwänzt das Heimrennen und er schwänzt es vielleicht deshalb, weil er den Chefs aus dem Weg gehen will.
Okay, und was hat das für Beweggründe, dass er denen aus dem Weg gehen will? Sein Rücktritt war doch eigentlich freiwillig.
War er auch.
Es gibt da zwei Sichtweisen. Es gibt die Red Bull-Sichtweise und es gibt die Helmut Marko-Sichtweise. Und die Kollegen sind da, glaube ich, relativ auf der Red Bull-Sichtweise. Deswegen auch, dass er das Rennen schwänzt. Wir würden das mal so interpretieren. Er hat vielleicht auch jetzt nicht unbedingt das größte Bedürfnis, die alte Welt wiederzusehen.
Ja, und ich habe ja gemerkt im Hotel, was er alles zu tun hat. Er war gestern bei einer Gesellschafterversammlung, wo er irgendwie beim Startup eingeht. Das war dann ziemlich hektisch. Dann kam Sky heute Morgen, dann ist da eine Frage. Also ich glaube, es liegt auch eher daran, dass er gerade den anderen Job machen muss, ein anderes Leben verwalten. Und ich habe ihn dann angerufen auf der Helfer gehst du denen aus dem Weg? Nein. ich laufe nicht, oder ich gehe denen nicht auf den Weg. Das Einzige, was er gesagt hat. Der Rest ist ihm eigentlich ziemlich egal. Ich meine, der Verlust ist ja wirklich das Besondere am Rennen, ist ja wirklich, wenn man seine Vita sieht, auch mit Dietl Schmatteschitz und Red Bull Ring und überhaupt Red Bull, ist ja, dass die Nachricht an dem Wochenende, wer nicht da ist. Und es ist nicht die Nachricht, dass die drei Red Bull-Indianer, Häuptlinge, dass sie da sind. Das ist ja nicht die Nachricht, das kann man ja erwarten, sondern die Nachricht ist, wer nicht da ist. Und warum, da sollte sich jeder seine eigenen Gedanken jetzt machen.
Ja. Auf jeden Fall für den Sport schade. Ich glaube, das ist auch seit der Wiedereinführung des Österreich Grand Prix, seitdem Red Bull da das Heft in die Hand genommen hat, 2014, das erste Rennen ohne Helmut Marko an der Strecke. Sehr, sehr komisch das Ganze, aber schön, dass ihr ihn gestern noch treffen konntet. Ich würde sagen, wir sind jetzt beim Thema Red Bull Ring, Red Bull. Wir haben auch das Thema Hitze. Inwiefern wird das eine Rolle spielen? Ich glaube, 33 Grad haben wir am Sonntag. Jetzt war es in Barcelona auch schon sehr warm. Welchem Team kommt das entgegen und was hat diese Hitze überhaupt für Auswirkungen generell, Ralf?
Ja, erstmal muss man gucken, wie die Reifen drauf reagieren. Red Bull Ring hat einen ganz anderen Belag und auch ganz andere Streckencharakter als Barcelona. Und Barcelona war halt schon, ist von vornherein schon Reifenkiller. Ohne große Hitze schon. Und wenn die dann dazukommt, ist das natürlich für die Reifen der Super-GAU. Also da werden die Pirelli gleich zu Macaroni, würde ich mal sagen. Und Red Bull Ring ist anders. Da geht es mehr um Bremsen und starke Beschleunigung. Ich behaupte mal, es gibt zwei schnelle Kurven, wo ich meine, der linke Vorderreifen am meisten belastet wird. Aber die Hinterreifen, die sind, glaube ich, am besten zu managen. Durch die Beschleunigen aus Haarnadeln raus und langsamen Kurven. Das wird die Kunst hier sein. Das muss man sehen.
Letzten Endes wird aber auch die Kunst sein, die Kühlung richtig hinzukriegen. Ne? Es ist jetzt das erste richtige Hitzerennen dann auch für die neuen Antriebseinheiten. Und da wird man dann auch sehen, wie reagieren die Batterien da drauf. Mercedes hatte ja schon zweimal auch Probleme mit den Batterien, wo sich das Auto dann einmal bei Russell, jetzt zuletzt bei Antonelli selbst abgeschaltet hat. Da muss man genau hingucken, wie die Batterien damit umgehen. Es ist aber zu hören, dass Mercedes offenbar eine sehr effiziente Kühlung hat. Also jedenfalls gehen Sie davon aus, dass Sie da durchaus konkurrenzfähig sind.
Vorteile haben
sogar.
Sagt der Oberhäuptling Galenius.
Genau. Also
habe ich gerüchteweise gehört.
Genau. Entsprechend wird das aber gerade eben für die Antriebseinheiten eine Herausforderung werden.
Vielleicht sind sie ja gehackt worden. Wer weiß, ob das Mercedes-System den Motor abgestellt hat. Heute ist ja alles möglich. Vielleicht hat Ferrari gesagt, ach, wir lassen jetzt mal Kimi ausfallen. Wir drücken mal jetzt den Stopp den Motorknopf. Wer weiß, da alles möglich heute mit KI und oder?
Ja.
Jedenfalls hat Antonelli heute auch
jetzt mal ganz im Ernst. Es gab schon vor 4-5 Jahren Untersuchungen und Vorwürfe, dass Teams andere abhören und eventuell die Theorie, dass man auch sich da in die Telemetrie also das ist jetzt nicht ganz fantasiert. Die Diskussion gab es immer schon.
Naja.
Dass ich das jetzt ein bisschen auf die Spitze treibe und vielleicht das nicht ganz so war, ist egal. Aber theoretisch, glaube ich, ist es bei der heutigen Technik wirklich durchaus möglich.
Glaube ich jetzt nicht, aber gut.
Jedenfalls zu diesem Batterieproblem hat sich Antonelli geäußert. Da gab es jetzt auch ein Update in Sachen Software und Hardware. Irgendwas in der Batterie funktioniert da halt nicht. Soll vor allem bei Temperatur nicht empfindlich sein. Aber wir hatten das ja auch in Kanada, da war es ja 16 Grad warm im Rennen. Bianca, denkst du, damit könnte dieses Problem behoben sein?
Ja, davon geht Mercedes zumindest aus. Kimi Antonelli hat das jetzt auch angesprochen in der Pressekonferenz heute. Also in seiner persönlichen Pressekonferenz, dass sie eben dieses Batterie-Upgrade haben. Und dass sie hoffen, dass das Problem gelöst ist. Aber am Ende siehst du es halt immer erst dann auf der Strecke. Wie gesagt, sie haben das in Montreal mit Russell gehabt, in Barcelona mit Antonelli. Wenn man um die WM fahren will, und das können sie ja, sie sind ja eigentlich das oder haben das dominierende Auto, dann darf sowas natürlich nicht passieren. Und was man ja auch berücksichtigen muss, Audi hat ja offenbar schon ein Motor-Upgrade beim letzten Rennen gebracht in Barcelona, nachdem ja Aduo, das Motorangleichungssystem, gesagt hatte oder bestimmt hat, dass Audi tatsächlich nachbessern darf, waren die Ersten, die das auch gemacht haben. Jetzt ist davon die Rede, dass Ferrari hier ein Upgrade des Motors bringt. Lewis Hamilton ja sowieso mit Rückenwind von seinem Sieg in Barcelona. Also das könnte doch nochmal spannend werden.
Ja, Rückenwind greife ich doch direkt mal auf. Er hat ja jetzt eine Geschichte erzählt von einem verletzten Nerv, der da irgendwie rausgebrochen ist. Also auf jeden Fall ein Wirbelproblem hinten am Nacken soll irgendwie, glaube ich, eine Bandscheibe rausgerutscht sein.
Er redet ja von letzter Saison.
Ja, letztes
genau,
Jahr
war das. Genau, das war genau im Frühjahr 25.
In Barcelona. Letztes Jahr in Barcelona hatte er ja einen harten Einschlag und da ist ihm das passiert mit dem Wirbel und dem Nerv. Das hat er jetzt, ist ja heute in seiner Presserunde nochmal drauf angesprochen worden, dass das doch eine schlechte Erinnerung an letztes Jahr war und dass er die nun tilgen konnte mit dem Sieg in Barcelona in diesem Jahr. Und grundsätzlich ist uns beiden aufgefallen, da strotzt jemand vor Selbstbewusstsein und zeigt das auch, muss ich sagen, mit einem geraden Rücken und einer stolz geschwellten Brust. Das Einzige, was ihm hier zu schaffen macht, ist die Hitze. Saß er in seiner Presserunde mit einem kleinen Ventilator. Weiß ich aber nicht, ob ich sowas machen würde. Aber gut, nein, also man merkt Luis an, dass der Sieg ihm durchaus Aufwind gegeben hat. Und auf die Frage, ob er jetzt um die WM kämpfen kann, hat er natürlich gesagt, nein. Er sieht das Rennen für Rennen und jedes einzelne Ergebnis will er jetzt einfahren und denkt nicht an die WM, das ist ja logisch. So sagt jeder, der an die WM denkt. So redet jeder, der an die WM denkt.
Ja, und ganz nebenbei, Kimi hat ihn voll auf der Rechnung. Mhm. Und es wäre auch was Besonderes für ihn. Ja, er hat die anderen auch genannt, Verstappen und Cody, viel Erfahrung, viel mehr Erfahrung, aber dass ein siebenfacher Weltmeister jetzt der erste Verfolger ist, das ist für ihn, sagt er zumindest, nochmal was Besonderes. Aber er hat noch was anderes gesagt, Kimi in seiner Presserunde, was ich ganz lustig fand, wenn man es mal genau betrachtet. Irgendeiner hat ihn daran erinnert, dass er vor einem Jahr hier ja vielleicht den größten Tiefpunkt seiner Karriere hatte, weil er ja Max Verstappen abgeräumt hat und dann auch ziemlich kleinlaut, aber trotzdem tapfer ins Red Bull Motorhome ging, sich entschuldigt, hat Max ihn auch gleich mehr oder weniger in den Arm genommen, kann doch passieren und so. Also ich weiß nicht, ob er das bei Russell auch gemacht hätte, eher nicht. Und bei dieser Geschichte, bei der Antwort der Frage hat er gesagt, ja und übrigens, Max ist ja wohl der allerletzte, der mich gerne ins Auto fahren würde. Wenn man das mal genau inhaltlich betrachtet, würde er also lieber Russell ins Auto fahren, als dem allerletzten Max Verstappen. Das ist mir aufgefallen. Wahrscheinlich meint er das auch so.
Was aber grundsätzlich auch aufgefallen ist, ist, der Junge wird jetzt auch langsam erwachsen. Ne? Also im Vergleich zum letzten Jahr, wir haben ihn jetzt ja das erste Mal live auch wieder vor Ort gesehen, hat der schon auch einen Sprung gemacht. Mental, aussehenstechnisch auch, wird auch eben langsam zum Mann. Aber mental ist, ruht er viel mehr in sich. Der weiß jetzt, was er kann. Und da ist jemand auf dem Weg, ein ausgereifter, starker Formel-1-Fahrer
zu werden. Ja, mir ist aufgefallen, dass er inhaltlich ziemlich gute Sachen sagt. Mhm. Und das kann man ja. Das heißt, er gibt sich Mühe, auch auf die Fragen zu beantworten und nicht nur, ich sag mal, Fragen zu umkurven. Aber die Art und Weise, wie er antwortet, ist ehrlich und er hat andere Körpersprache dabei. Letztes Jahr war das, ich will nicht sagen so jugendlicher, aber da kam das Alter viel mehr raus und ich habe da jetzt jemanden sitzen sehen, der hätte von der Art und Weise, wie er antwortet, auch 25 oder 26 sein können und nicht 19 erst. Das ist mir aufgefallen.
Genau.
Und das ist ein gutes Zeichen. Das zeigt, dass jemand in sich selbst ruht. Gut, er hat jetzt auch Zeit, er muss sich nicht mit der Fußball-WM beschäftigen, wir wissen alle warum. obwohl die Italiener sind noch ohne Gegentor, habe ich gehört, als einzige Mannschaft.
Auch kein
Tor geschossen. Aber Spaß beiseite. Was mich interessieren wird, aber das müssen wir vor Monster nochmal, vielleicht frage ich das auch mal. Ich bin mir nicht sehr sicher, was in Monster passiert. Bisher war es immer so, Ferrari, italienische Fahrer, war eigentlich egal. Ich glaube, das ist ein bisschen anders jetzt. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass auch viele Tifosi jetzt, die nach Monza fahren, wenn sowieso die WM so etwa weitergeht, obwohl Ferrari vielleicht im Titelkampf mit ihm liegt, dass es viel mehr Kimi Antonelli-Fans in Italien gibt, als vielleicht in den vergangenen Jahren. Ich glaube, da merkt man gerade einen Wechsel. Ist so, ich glaube, das ist so.
Boah, ja, das
also
ist ein bisschen schwierig.
Ja. Ist das Kimi Antonelli ein Riesen-Ferrari-Problem deswegen? Weil er nimmt ihnen die Tifosi weg und sie kriegen ihn noch nicht mal ins Auto rein. Also das ist im Tennis würde man sagen, Doppelfehler, nicht wahr?
Italien gewinnt so oder so. Entweder genau. Ferrari mit Hamilton, vielleicht auch genau. Bald wieder Leclerc oder eben Antonelli. Also die Italiener, die haben im Moment, wie Ralf sagt, im Fußball keinen Spaß, in der Formel 1 sehr viel.
Ja, und es wird ganz sicher nicht so sein wie früher. Der Tiefpunkt für Riccardo Patrese in seiner Karriere war zum Beispiel, ich glaube, es war 1983 mit Imola, also mit dem Bremen mit dem BMW geführt hat. Dann war entweder irgendwas am Auto, der hat sich verbremst, der ist jedenfalls in die Mauer gefahren und dadurch hat, ich glaube, Pironi und Villeneuve die Führung übernommen, beide auf dem Ferrari. Und statt Mitleid haben die Tifosi höhnisch applaudiert und Patrese genau das Schlechte gewünscht, was er da, also das war für ihn damals ein Grund fast aufzuhören, er hat fast geflennt und das wird Kimi Antonelli ganz sicher nicht passieren.
Gut. Ich finde es ganz interessant, was ihr sagt zu diesen persönlichen Merkmalen bzw. Verhaltensweisen im Vergleich zum letzten Jahr bei den Piloten. Bianca hat ja auch schon was zu Hamilton gesagt, mit breiter Brust sitzt er da und Aufwind gibt es nochmal zusätzlich vom Ventilator, den er sich da mitgebracht hat. Ralf, wie nimmst du Hamilton war auch gerade im Vergleich zum Vorjahr?
Das Ventilator habe ich gerade erst davon, das ist so ein bisschen Softie-mäßig, also schon Drama-Queen-mäßig.
Na, wobei ich dazu sagen muss, er musste halt, also das Ferrari-Baumhaus nenne ich es jetzt mal, also der Ingenieurstruck, der ist auf der einen Seite des Fahrerlagers, also auch am einen Ende und das Ferrari-Motorhome so ziemlich am anderen. Da muss er schon einen ganz schönen Weg zurücklegen und er kam halt vor der Presserunde von diesem Ingenieurstruck und war ein bisschen außer Puste, so nenne ich das jetzt mal. Und deswegen hatte er halt diesen kleinen Ventilator, um sich ein wenig abzukühlen. Es war halt hier wirklich schon heiß heute in Spielberg, um das jetzt nochmal aufzuklären, warum er einen Ventilator dabei hatte. Allerdings war er auch der einzige Fahrer, den ich mit sowas gesehen habe.
Er ist auch nicht entscheidend. Entscheidend ist, wie er mit dem Auto klarkommt. Er ist fit. Und wenn du mit Körpersprache anfängst, also ich habe Leclerc heute gesehen aus dem Motorhome, das wirkte ganz anders. Ich will nicht sagen, dass er wirkte verunsichert, aber so ganz im Reinen mit sich, so wirkte das nicht. Im Gegensatz zu Hamilton. Du merkst halt irgendwo, dass sich bei Ferrari ein bisschen das Blatt gewendet hat. Ist ja nicht erst seit der Musik von Hamilton Barcelona so, sondern eigentlich schon in Kanada, wo Leclerc plötzlich mit den Bremsen hadert und Hamilton irgendwie mit dem Auto besser klarkommt. Das hat sich ja fortgesetzt. Höhepunkt war der Sieg in Barcelona. Und das merkst du auch in der Körpersprache oder in der ganzen Ausstrahlung den beiden Piloten halt an. Das könnte sich in Österreich oder muss sich für Leclerc dringend ändern, denn wenn das so weitergeht, ja, dann wird Ferrari irgendwann auch intern für sich beschließen, ohne das gleich offiziell öffentlich zu machen. Eigentlich ist Lewis der Fahrer, auf den wir dies ersetzen müssen. Und das merkt man dann halt nicht von außen direkt, sondern wenn es ein neues Teil gibt, dann kriegt das halt Hamilton. Wenn Hamilton sagt, wir müssen das und das machen, dann wird das gemacht. Und Prinz Ferrari ist plötzlich nur noch ein Mitläufer. Und das geht da ganz schnell.
Also das war was mir in der Presserunde heute tatsächlich schon auffiel, dass Hamilton sich, ich will nicht sagen, wie die Nummer 1 bei Ferrari fühlt, aber er fühlt sich angekommen. Ja, das strahlt er aus. Das merkst du auch bei den Ferrari-Leuten um ihn herum. Hamilton gehört jetzt zu Ferrari und diese Mercedes-Vergangenheit ist jetzt auch Vergangenheit. Ne? Und das ist natürlich für Charles Leclerc, der dann, wie Ralf sagt, eben so ein bisschen von der Körpersprache her nicht mehr so selbstbewusst auftritt, wie das vorher der Fall war, wird das natürlich sehr, sehr schwierig. Das ist für den das erste Mal, dass er sowas erlebt. Er war immer der Messias, der Ferrari wieder zum WM-Titel führen sollte. Und jetzt kommt da plötzlich der Hamilton, den er letztes Jahr ja im Griff gehabt hat, von dem er wahrscheinlich auch gar nicht erwartet hat, dass der nochmal so zurückkommt. Und das ist jetzt auch die erste richtig große Bewährungsprobe für Charles Leclerc.
Ja, und was Hamilton betrifft, ist es nicht nur so, dass er sich angekommen fühlt, sondern er hat ja letztes Jahr sogar so sehr an sich gezweifelt, dass er kurz mal aufhören war wirklich eine Alternative. Das hat er jetzt ein paar Mal gesagt und da war er auch ehrlich, auch wegen der Verletzung, aber eher auch, weil er sich nicht als der Lewis Hamilton gefühlt hat, warum Ferrari ihn geholt hat. Und genau das, glaube ich, das alte Selbstbewusstsein, das hat er jetzt wieder. Und das ist das Ankommen bei Ferrari. Er hat jetzt auch das Gefühl, dass Ferrari nicht mehr enttäuscht, sondern dass sie jetzt genau den Fahrer haben, warum sie ihn geholt haben. Das ist so ein bisschen mein Eindruck.
Und, um das noch zu ergänzen, was er natürlich jetzt auch mitkriegt, und das hat er gesagt, er war nach dem Sieg in Maranello am Flughafen schon empfangen worden mit Flaggen, dann natürlich auch in Maranello die Siegbeflaggung sozusagen gesehen. Das ist ja auch alles nochmal ein ganz besonderes Gefühl, sowas gibt es nur bei Ferrari. Und das jetzt auch mitzukriegen, ich glaube, das gibt ihm auch nochmal so einen Boost. Und er sagt, er will deswegen jetzt auch nicht gleich dann eben abheben und sich zu sehr freuen. Allerdings merkte man schon, dass es ihm jetzt nicht ganz egal war, dass es viele positive Worte gab. Er sagte dann aber auch gleich, aber es gab halt auch vorher viele, die jetzt positiv sprechen, die vorher kritisch waren. Insofern lässt er das nicht so ganz an sich ran. Wichtig ist ihm auch Fred Vasseur, der immer an ihn geglaubt hat. Ne? Und da auch nochmal zur Erinnerung, er fuhr ja in der Formel 2, ich glaube damals hieß es noch GP2 auch schon, bei ART, wo Fred Vasseur Teamchef war. Also da ist auch eine sehr, sehr intensive, lange Verbindung zum Teamchef da. Die hat Leclerc auch, der fuhr auch ART. Nichtsdestotrotz darf man das alles nicht unterschätzen. Und ein Hamilton, der wieder Aufwind hat, der an sich glaubt, der so wirkt wie jetzt gerade, ich traue dem durchaus auch, auch noch mehr zu. Also tatsächlich sogar Kimi Antonelli rauszufordern im Kampf um die WM.
Ja, das liegt jetzt am Auto, das liegt nicht mehr an ihm, würde ich mal sagen. Wenn Ferrari jetzt wieder irgendwie zurückfällt, aus irgendwelchen Gründen, dann kann er jetzt auch genauso wenig wie ein Verstappen das zaubern. Aber ich glaube, er ist die Speerspitze jetzt, die dann fliegt und richtig trifft, wenn Ferrari, ich sag mal, das Navi-System, der Speerspitze richtig eingesetzt ist. Und jetzt haben sie ja wieder ein Motor-Update, haben wir ja schon gesagt, mal gucken. Gerade in Spielberg ist ja auch ein Motorkurs, das musste schon was bringen. Also würde mich nicht wundern, wenn die da wieder vorne mitfahren, besonders Lewis.
Ja, sollen um die 15 PS sein.
Spielberg war noch nie seine Lieblingsstrecke. Ne? Ich meine, hat er, glaube ich, einmal oder so. Also es ist nicht so wie Kanada, wo er immer geht. Also Spielberg ist jetzt nicht so Top 5, sage ich mal, von seinen Favoritenstrecken. Aber das ist egal. Er hat ja da auch schon gewonnen. Er hat auch schon Kollisionen mit Nico Rosberg da gehabt, kann ich mich erinnern. Mhm. Was ich sagen will, das ist so eine normale Strecke, aber keine, wo er jetzt vielleicht wie in Silverstone 2-3 Zehntel nochmal in seinem rechten Gasfuß hat, sondern er wird da super fahren, wenn das Auto passt.
Okay. 41 Punkte liegen zwischen Hamilton und Leclerc. Es ist da so ein Ex-Pilot, Julian Palmer, der dann sagt, ja gut, dann wird es.
Leclerc ganz kurz oder Antonelli?
Leclerc und Hamilton, also das Ferrari-Duell.
Auch 41 Punkte?
Ja. Das heißt, Leclerc ist dann 82 hinter, logischerweise hinter Antonelli.
Ja.
Dann müsste man ja das eigentlich.
Ist schon, oder jetzt
schon müsste man an Ferrari-Stelle eigentlich jetzt schon Stallorder einführen.
Das ist echt eine Hausnummer, vor allen Dingen, wenn das stimmt, was Antonelli sagt, dass er glaubt, dass alle jetzt noch enger zusammenrühren, hier in Österreich sowieso, weil die Strecke ist ja kurz. Also er glaubt, da kann ein Fehler entscheidend sein und wo du normal als Top-Pilot Fünfter oder Zweiter bist, Dritter, kannst du mal plötzlich auf dem 8. Platz rumfahren, das Stadterstellung. Deshalb ist auch hier entscheidend, wie das Qualifying läuft. Erstmal.
Und ja. Wen Antonelli aber auch noch nicht abschreibt, ist Max Verstappen, weil er sagt, plötzlich, so wie letztes Jahr, kommt der dann doch wieder um die Ecke. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, der Red Bull, der macht hier oder hat eine Diät gemacht, soll angeblich jetzt hier dann endlich am Gewichtslimit angekommen sein mit dem Upgrade. Und da sagte Max Verstappen schon auch, dass das ja diverse Folgen hat beim Fahren über die Randsteine und so weiter, dürfte sich das Auto komplett anders verhalten. Und ich glaube, das ist auch für Verstappens Zukunft bei Red Bull wichtig, dass dieses Auto dann jetzt doch nochmal wieder auch siegfähig ist. Denn am Ende geht es ja auch immer noch darum, bleibt er oder geht er? Gab ja die Gerüchte, dass Red Bull ihm die Klausel abkaufen wollte, die Ausstiegsklausel.
Glaube ich, kein Gerücht, das wollen
die. Die er hat. Ja, soweit wir hören, will er die sich nicht abkaufen lassen, sondern will sich weiter angucken, wie gut wird denn das Team? Kann es wieder zurück zu alter Stärke finden? Kann das Auto auch zurück zu alter Stärke finden? Und das ist hier dann auch ein entscheidendes Rennen, weil, naja, das Upgrade-Paket muss hier schon funktionieren. Ansonsten droht die Stimmung auch zu endgültig zu kippen. Nicht nur bei Red Bull, sondern auch dann bei Max Verstappen selbst.
Ja, und anscheinend, ist jetzt wohl, glaube ich, neu, hat er bis 1. Oktober Zeit, die Klausel zu nutzen oder nicht. Das heißt, an seinem Geburtstag, 30. September, fällt mir gerade ein, müsste er sich quasi entscheiden.
Und ich erinnere mich, es gab schon mal einen, der sich bis zum 30. September entscheiden musste.
Ja, das war Herr Vettel.
Das war Herr Vettel, 2014 in Suzuka, cool, ne? An einem Freitag, als er auch sich hätte entscheiden müssen, bleibt er oder zieht er die Ausstiegsklausel. Und damals haben wir dann ja auch am selben Tag exklusiv bei Autobild und Sportbild damals berichtet, dass er zu Ferrari wechseln wird.
Aber die Geschichte haben wir schon erzählt.
Das war ein ganz lustiger Tag, weil er da auch sich noch nicht so richtig getraut hat, zu Helmut Marko speziell zu sagen, ja, ich bleibe. Also er ist eben den gesamten Tag aus dem Weg gegangen. Man hat Herrn Vettel bei Red Bull nie alleine in einem Fahrerraum oder so angetroffen. Naja, wir wissen ja dann eben auch warum. Aber dieser 30. September, jetzt wo Ralf das eben sagte, fällt mir gerade ein, weil es bei Vettel genau das gleiche Datum
ist. Ja, aber ich glaube sogar Max Geburtstag noch dazu.
Ja?
Ja, ich glaube schon. Weil der hat am 30. September Geburtstag, wie mein Vater auch. Gott hab ihn selig und sowas merkt man sich. Was jetzt nochmal Vettel betrifft, ich weiß, dass, ich glaube, ich habe da Singapur und Suzuka waren hintereinander. Das heißt, ich bin da nicht nach Hause geflogen, habe dann irgendwie noch eine Woche in Singapur geblieben und habe auch relativ häufig mit Helmut Marko telefoniert. Und ihm war es schon fast klar, dass der abhaut, weil plötzlich, ja, er geht nicht mehr dran. Der Anwalt hat das Handy abgeschaltet. Die wollen nicht mit mir reden. Da meinte ich, ja, sieht so aus. Und das waren so die ersten Anzeichen oder Vermutungen, dass die Zeit da zu Ende geht. Und Dieter Schmatzsch jetzt übrigens hat das auch Sebastian Vettel übel genommen, dass er salopp gesagt nicht die Eier hatte, ihm am Telefon zu sagen, dass er geht, sondern erst danach. Also das war Matzsch jetzt sehr wichtig. Oder das hat ihn schon ein bisschen geärgert, dass er das nicht gemacht hat.
Ich finde es immer schön, übrigens, wenn wir die Videos zu dritt machen, denn wenn einer von euch beiden was sagt, dann erinnert sich der andere wieder an was anderes und dann kommen da richtig schöne Anekdoten rum, die ihr so zu berichten
habt. Das sind keine Anekdoten, das sind Geschichten, die so waren. Anekdoten, das ist ja jetzt so Mittelalter, so Napoleon, das ist jetzt gar nicht so lange her.
2014, Ralf, du. Das ist 12 Jahre her, auch wenn es sich nicht so anfühlt.
2014, nicht 1418.
2014.
Ja, nicht 1914, 19.
Ja, trotzdem, das sind 12 Jahre, ne? 12 Jahre. Übrigens 2014, ja, wenn mir das jetzt so gerade einfällt, war leider auch dann das Rennen, wo Jules Bianchi ja seinen schweren Unfall hatte. Also als Wochenende war eigentlich für uns sehr, sehr gut mit vielen coolen Geschichten. Ich glaube, wir hatten ein Hamilton-Interview auch noch. Wir hatten Sebastian Vettel und dann hatten wir Jules Bianchi am Donnerstag 30 Minuten im Interview.
Und das ein ganz, war das ganz mit super dem Ferrari-Teamschiff, den es dann nicht mehr gab?
Das kam später. Okay. Und leider haben wir dieses Interview nie veröffentlichen können.
Ach, das war Abu Dhabi, genau.
Das mit Jules Bianchi, weil er dann ja am Sonntag dieses Wochenendes seinen schweren Unfall hatte. Ja, also Formel-1-Reporter-Dasein hat viele positive Seiten, aber auch einige traurige und negative.
Ja, und jetzt schauen wir dann mal, wie das erste Training morgen wird. Ich mag das ja nicht, wenn es um nichts geht. Und wie die Hitze so macht und dann haben wir morgen viele Themen, weil jetzt haben wir keine mehr.
Ja, Bianca und Ralf, dann danke für eure Zeit. Macht euch noch einen schönen Abend in Spielberg. Dann hören wir uns morgen Abend, ich denke, bei der gleichen Location, dann in Spielberg wieder. Bis dahin, ciao.
Ja, das ist schön hier und das geht logistisch, glaube ich, auch diesmal nicht groß anders.
Ist ein schöner Hintergrund da bei euch.
Ja, genau.
Wunderbar. Also, gut. Schönen Abend. Bis Tschüss. Morgen. Tschüss. Dann.
Wie sagst du immer, schön Abos hinterlassen.
Genau so ist es.
Freunde des runden Leders, hier ist eure Wohlfühloase für das Fußballherz. Bei Fritz und Stroh, die Fußballshow, begleiten wir jede Woche die Geschehnisse der Fußballwelt und ordnen sie für euch ein. Kein Taktikgelaber, eine Menge Humor und vor allem ganz viel Leidenschaft für den schönsten Sport der Welt. Von Bundesliga über WM bis hin zur Kreisliga ist für jeden was dabei. Also, schaltet beim nächsten Mal ein als Podcast und bei YouTube.